Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Folge Herzblut Eishockey, der DEL2 Podcast. Mein Name ist Felix Plewinski und mit mir zusammen ist da Thomas Wagner. Thomas, ich begrüße dich.
Servus, Gude und Hallo. Es sprießt, es frühlingt, wenn man so will. Die Playoff-Bärte wachsen, außer bei mir. Bei einigen Teams, Felix, wachsen die dieses Jahr nicht mehr.
Nein.
Und wie geht's heute?
Darum geht es heute, ja. Gibt ja dieses legendäre Interview, woran hattet ihr gelegen? Am Ende fragt man sich immer, woran hat ihr gelegen? Und da wollen wir heute mal ein bisschen das hinterfragen, woran es dann tatsächlich gelegen hat. Aber Thomas, eine Frage noch. Du hast in der ersten Folge gesagt, der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase.
War noch nie der Osterhase, genau.
Genau. Jetzt haben wir es den 6. April.
Ja.
Gestern war Ostermontag. Ich bin heute Morgen aufgestanden und ich glaube, der Weihnachtsmann ist doch der Osterhase, weil bei mir, was nämlich heute weiß.
Bei mir auch. Ich hatte aber keine Stiefel rausgestellt. Es lagen aber auch Eier quasi vor der Tür. Also es muss jemand anderes gewesen sein.
Ach so.
Ja.
Aber ich habe das heute Morgen gesehen und dachte mir nur so, hey, ich dachte, der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase.
Ja, noch was.
Aber irgendwie, ja. Das nächste Jahr bleibe ich wach und dann gucke ich, wer das gemacht hat. Nein, jetzt mal Scherz beiseite. Schauen wir mal in unseren Playoff-Zug rein, wer da schon alles in dem Zug mit drin sitzt. Ah nee, wir haben ja gar keinen Zug. Wir fliegen ja komfortabel mit dem Flieger. Die einen fahren mit dem Zug und wir haben den Playoff-Flieger. Aber das muss als DEL2-Podcast muss das ja auch drin sein, dass wir diesmal fliegen.
Ja, Business Class ist schon drin.
Mindestens. Und ich habe jetzt gerade auf meinen Ohrfunk eine aktualisierte Flugsverbotsliste bekommen, wer da jetzt halt nicht mehr so mitfliegen darf. Wir hatten Bayreuth, wir hatten Dresden, Lausitz darf nicht mit. Jetzt wird es schwer mit rechnen. Landshut und Bad Nauheim.
Ja.
Ich glaube sogar, Bad Nauheim hätte noch eine rechnerische Chance, rein mathematisch, aber.
Wir müssen leider draußen bleiben oder du kommst hier nicht rein. Den Spruch hat jeder von uns schon mal irgendwann in seinem Leben in der Disco gehört, auch wenn man dann noch so mit dem Schlüssel rumgewackelt hat. Das reicht halt manchmal nicht. Und fangen wir mal da an, wo es überhaupt nicht reicht. Also ganz unten, wo dann jetzt, man kennt ja den Spruch, im Keller brennt noch Licht. Da brennt jetzt leider nichts mehr. Im Tigerkäfig, auch wenn da jedes Mal an der schönen Bande, an der Leuchtbande immer steht, ihr packt es halt dieses Jahr leider nicht mehr. Woran hat es gelegen, fragt man sich. Du hast es eingangs gesagt. Bei Bayreuth kommt man nicht drum rum zu erwähnen, wenn man sagt, Defense wins Championships,
ja.
Dann musst du halt sagen, wenn du keine gute Defense hast, gewinnst du vielleicht mal ein Spiel, aber für Playoffs reicht es nicht.
Also,
die schlechteste Defensive, die Tiger haben, mit Stand jetzt, Dienstagabend, 205 Gegentore, das ist amtlich.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dir anschaust, wer hat die zweitschlechteste Defensive, das müsste, wenn ich die Zahlen richtig lesen kann, Landshut sein mit 191 Treffern. Das sind noch mal 14 Treffer mehr.
Ja, das ist amtlich. Also da musst du auch dran ansetzen, Kaderplanung fürs neue Jahr. Viele kritisieren noch das Goalie-Duo mit Herden an der Spitze, aber ich sage, der Torhüter ist auch nur eine Nummer bei den Verteidigern, wenn du so willst. Und du verteidigst ja zusammen. Also wenn du jede Menge Schüsse aufs Netz bekommst oder auf den Kasten, dann hat die komplette Defense dort geschlafen. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, wo ich, wenn ich Sportdirektor in Oberfranken wäre, sofort ansetzen würde. Du hast, wenn du dir die Defensive anschaust, du hast Kurt Davies, der war auch des Öfteren verletzt. Carlsson fehlte zuletzt. Karrer, das ist noch der Lichtblick für mich, der auch, Stichwort Förderspieler, einige Partien für Nürnberg hat machen dürfen. Aber zuletzt hatten sie in ihrer eh schon dünn besiedelten Abwehr ja auch noch zwei Stürmer spielen. Und wenn du das kompensieren musst.
Gut, ich sage aber, weil du jetzt sagst, der Goalie ist nur ein Spieler der Verteidigung quasi, der gehört mit zur Defense mit dazu. Wenn du da hinten jetzt total utopisch, weiß ich selber, Philipp Grubauer hinstellst,
ja,
nur mal ganz utopisch, der reißt auch die Defensive mit. Wenn du da jemanden hast, der 60 Minuten voll da ist und der auch mal seine Spieler anschreit, ich glaube, das darfst du als Goalie dann
Natürlich.
auch mal machen, dass du denen sagst, wie du das gerade findest, wie sie da verteidigen, dann kann vielleicht da auch noch mal ein Ruck durch die Reihen gehen und du gibst noch ein bisschen mehr Herzblut und dann fängst du dir vielleicht keine 2,5 Gegentore.
Ja, absolut, aber ich sag mal, wenn du, Stichwort Stürmer, die fehlen dir ja auch sonst irgendwo. Ja, also dann wirbelst deine erste, deine zweite Reihe durcheinander. Du hast dann offensiv eingestellt, Verteidiger. Kollege Meisinger letzte Saison noch in Frankfurt, der war dann noch im Sturm aktiv, spielt dann in der Verteidigung, steht da gerade mit einer Plus-Minus-Quote von minus 17. Pukovic neu geholt dazu, minus 21. Für ihn war vielleicht der Schritt aus der Oberliga dann doch ein Schritt zu groß. Also mir fehlt da so der Nummer-1-Verteidiger, an dem sich, du hast gesagt, Mitspieler mal anschreien, ja, in guter alter Olli Kahn-Manier, jetzt ist Ostern rum, Eier, wir brauchen Eier. Ja.
Ja.
Nein, aber ganz ernsthaft, wenn du dann wirklich auch mal ein Zeichen setzt oder einfach so ein Fels in der Brandung bist, sei jetzt einfach mal so, das fehlt mir da so, dieser wirkliche Nummer-1-Verteidiger. Ich glaube, daran müssen sie arbeiten.
Ja, aber es ist ja auch so, da kommen wir später mit Sicherheit auch noch drauf zu sprechen, die reicht halt nicht ein guter Stürmer.
Nein.
Die reicht halt nicht ein Järvelainen.
Nein.
Und gut. Rachala heißt der, glaube ich. Spricht man das, glaube ich, aus? Yusu Rachala?
Weiß nicht, aber da kann man auf der Homepage der DL2 diesen Button wieder klicken. Ja.
Ja, das kann
Hört
man.
man gerne, wenn wir das erwähnen, dass man das machen kann. Ist auch
Genau.
toll.
Aber es weiß jeder, wen ich meine. Klar, der hat auch 48 Treffer, glaube ich. 48, nee, 43 Punkte hat der. Ja, aber das sind dann zwei Spieler aus der Offensive und du brauchst halt, ich würde mal sagen, mal mindestens drei gute, um sie auf drei Reihen zu verteilen.
Lass mal die Reihe, so wie es man im Kanadischen auch gern sagt, als One-Trick-Pony bezeichnen. Ich mag die Reihe wirklich gerne mit Järvelainen, mit Rajala oder Rachala und Tyler Gronn noch mit dabei. Aber wenn du die ausgeschaltet hast, dann ist nicht mehr viel.
Ja, und das ist jetzt halt, du machst da deine Videoanalyse gegen Bayreuth und sagst, du musst die erste Reihe im Griff haben.
Ja.
Ja, und dann passiert halt nicht mehr viel. So, und das ist einfach da. Ich weiß, Bayreuth hat einen sehr, sehr kleinen Etat. Das darf man nie, nie außer Acht lassen, gerade bei, woran hat es gelegen?
Ja, absolut.
Unterm Strich, und jetzt hau ich was ins imaginäre Phrasenschwein, Geld schießt halt nun mal Tore. Das ist. Ja, da kannst du in jede Sportart der Welt gucken und in jede Liga der Welt gucken. Da, wo der Geldbeutel am größten ist, ist meistens auch der sportliche Erfolg. Ich meine, ich wohne unweit von München. Ich wohne zwischen Bad Tölz und München. Wenn man hier den Eishockey-Club anschaut, der hat vor 10 Jahren ums Überleben gekämpft und mittlerweile sind die dreifacher deutscher Meister und spielen in der Top-Elite der deutschen Liga mit und spielen Champions League. So, da ist so ein, weiß nicht, kennt man das überhaupt? So komische Dosen, so ein Energy Drink muss das, glaube ich, sein. Auf jeden Fall, da ist wohl ein bisschen Geld reingeflossen, ja, und auf einmal schießen die Tore.
Ja, ich meine, sie machen ja, so wie wir es auch schon ganz oft betituliert haben und wo wir gleich auch noch über das Thema Weißwasser sprechen, aus der Not eine Jugend, bewusst gesagt Jugend. Da spielen ja auch noch junge Leute wie ein Schumacher, wie ein Zimmermann, die jetzt vielleicht vermehrt Eiszeit bekommen, wo im Prinzip die Saison vorbei ist. Aber unterm Strich stelle ich mir bei Bayreuth, ich mag niemanden vor den Bus werfen, ganz ehrlich, aber ernsthaft die Frage, wofür stehen die Bayreuther? Wofür stehen die Bayreuth Tigers? Also Stichwort Weißwasser, was wir später noch hören, die haben ja von Beginn an von der Saison immer schon auf das Thema Jugend, Nachwuchs, Kooperation gesetzt. Bei Bayreuth fehlt mir das noch ein bisschen, wirklich griffig zu wissen, was möchte diese Organisation die nächsten Jahre erreichen?
Das ist eine gute Frage.
Gute Frage.
Das ist wirklich eine gute Frage und ich glaube, damit kann man Bayreuth auch abhaken.
Für diese Saison auf jeden Fall. Wir sind natürlich auch sehr froh, dass sie nächste Saison trotzdem wieder dabei sind, auch mit der ein oder anderen Verpflichtung, die sie jetzt schon fix haben, also mit der Verlängerung, Koloschwari, Bindels, ich glaube, Järvelein hat auch noch einen Vertrag für nächstes Jahr. Ja, um die drum musst du jetzt dann mal dein Gerüst aufbauen und dann schauen Schauen wir mal, wie es im Tiger Cavic nächste Saison ausschaut.
Ja, vielleicht kann man die Kooperation mit Nürnberg weiter ausbauen.
Sollte man.
Du hast da in Nürnberg natürlich mit Frank Fischöder auch einen Trainer, der sehr, sehr gerne mit jungen Spielern arbeitet. Das kann natürlich Bayreuth jetzt für die nächsten Jahre in die Karten spielen, wenn Fischöder langfristig in Nürnberg bleibt. Und dann kann die ganze Region da oben gewinnen. Gehen wir mal zum nächsten Team. Die Lausitzer Füchse, wir hatten sie jetzt ein paar Mal schon angesprochen, sind einen jungen Weg gegangen. Und auch Playoffs jetzt natürlich nicht geschafft, sonst wären sie heute nicht da. Woran hat es gelegen? Sie haben das schlechteste Powerplay. Mal als Vergleich, Freiburg hat das beste Powerplay, eine Powerplay-Quote von 25,3. Die Lausitzer haben eine Powerplay-Quote von 14,7.
Ja, das ist erschreckend und erschreckend harmlos. Also ich hatte zuletzt Spiele von ihnen gesehen in Dresden und in Freiburg und da hast du jedes Mal das Gefühl, sie schlagen sich mit ihren Special Teams selbst. Also das ist erschreckend harmlos, was da kommt. Natürlich kann man, wir haben es eben schon vorweggenommen, nicht die ganz jungen Spieler vielleicht in die erste Pflicht nehmen. Rosmir mit seinen 18 Jahren, der muss nicht die Kohlen aus dem Feuer holen. Aber ich sage mal, Stichwort Kontingentspieler, da erwartet man von einem Ryland Schwarz oder Schwartz, wie man es dann in Englisch ausspricht, ja, oder von dem mittlerweile nicht mehr da seienden Cale Kabashian oder einem Clark, erwartest du einfach mehr Punkte, da erwartest du auch mehr Kreativität und auch Stichwort da Trainerwechsel. Wer da gehofft hatte, dass es mit dem Wechsel hin zu Straube dafür zu einem Trainingsschwerpunkt kommt, ich habe ihn bis heute nicht gesehen.
Nö, ich auch nicht. Und das belegt auch die Statistik. Und Statistiken lügen nicht. Das ist einfach so. Das sind nach 49 Spieltagen, die die Lausitzer, glaube ich, haben, ist das keine Momentaufnahme mehr. Das ist bittere Realität.
Ja.
Und da, anders als bei Bayreuth, kann man da jetzt nicht sagen, das liegt vielleicht am Geldbeutel. Mit Sicherheit liegt es auch da, mit dem Ui-Drama, auch ein bisschen am Geldbeutel. Aber Powerplay kannst du mit der Mannschaft, die du hast ja gute Spieler. Du hast talentierte Spieler wie ein Rossmi. Also dem Jungen trau ich viel zu. Wenn man da mal so ein bisschen international schaut, der wird auch von Nordamerika gescoutet. Also den haben noch ganz andere auf dem Zettel, außer die Deutschen. Und mit solchen Leuten kannst du Powerplay trainieren. Das kannst du mir nicht erzählen, dass da irgendwas dagegen spricht, Powerplay zu trainieren.
Nee, gar nicht. Aber ich sag mal so, wenn du gefühlt jedes Spiel, was eng zugeht, immer so ganz knapp verlierst. Und die lassen sich ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal thematisiert, die lassen sich ja nie wirklich abschießen. Also gibt es auch mal, klar. Aber die verlieren so viele Spiele mit einem Torunterschied. Ich habe es jetzt nicht genau ausgewertet, aber gefühlt die Mannschaft, die am häufigsten knapp verliert. Und das ist dann, glaube ich, auch eine Mentalitätsfrage. Und das ist dann auch eine Frage der Führungsspieler. Und ich glaube, ein Insta-Account-Eintrag von den Füchsen hat es mal auf den Punkt gebracht, indem sie gesagt haben, Führungsspieler, wo seid ihr? Also die sind immer herrlich ehrlich in ihren Analysen, aber das hat es auf den Punkt gebracht, wo ich sage, okay, wenn du immer knapp verlierst, dann liegt es nicht daran, dass dein Team komplett falsch zusammengestellt ist oder es liegt daran, dass überhaupt nicht harmonisiert, sondern es liegt einfach daran, dass so das letzte Quäntchen fehlt. Und da erwartet man halt eben von Kontingentspielern mehr als die dann 46 Punkte, die Goldhelm Schwartz hat. Das ist übrigens der Goldhelm mit den wenigsten Punkten. Offensiv viel zu harmlos. Und Felix, du hast gesagt, Powerplay, Powerplay, Powerplay.
Ja, und dann habe ich tatsächlich noch was. Kann aber jetzt natürlich sein, dass das nur so eine subjektive Wahrnehmung ist.
Ja.
Ich finde, dass die zu oft auf der Strafbank sitzen. Und dass die auch wegen zu hohem Temperament ich glaube nicht, dass sie zu oft auf der Strafbank sitzen, sondern die Minuten, die sie auf der Strafbank sitzen, weil das Temperament mit ihnen durchgeht. Ich glaube, daran müssen sie auch nächstes Jahr ein bisschen arbeiten. Da so ein bisschen vielleicht mal kurz Wusa einmal durchatmen, probier's mal mit Gemütlichkeit und dann zeige ich es ihnen halt auf dem Eis und nicht unbedingt vielleicht mit den Fäusten oder mit dem Crosscheck oder.
Wir können es ja mal der Familie Ross versuchen, eine Packung Baldrian zu schicken. Vielleicht nützt das
Das
was.
hast du jetzt gesagt. Ich wollte da jetzt persönlich niemanden angreifen, aber
Ja.
du kannst die Gedanken lesen.
Ja. Also, Fakt ist, am Goalie-Duo liegt es nicht. Also, das habe ich mir auch noch rausgepickt. Spiele, wo ich gesehen habe, wenn sie da Mac Carus oder je nachdem Antschitschka nicht hätten, dann hätten sie teilweise zweistellig manche Spiele verloren. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Also an den beiden liegt es aus meiner Sicht nicht. Und wenn wir eben bei den Tigern gefragt haben, wofür steht man denn? Hockey Town steht und stand schon jeher für Jugendarbeit, für sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit und am Standort Eishockey Deutschland weiter voranzutreiben mit jungen Spielern, auch mit der Kooperation mit den Eisbären. Das machen sie hervorragend, da kannst du überhaupt nichts gegen sagen. Und wenn man es jetzt überspitzt auf den Punkt bringen will, dann könnte man ja davon ausgehen, der schlaue Fuchs hat damit gerechnet, es gibt dies Jahr keine Playdowns. Ich stelle das jetzt einfach nur in den Raum und sagt, lass uns früh Geld sparen, lass uns auf die Jugend setzen, lass uns Spieler etablieren, lass sie sich entwickeln und dann schauen wir mal, was passiert. Wenn das der Gedanke war, alles richtig gemacht.
Ja, aber das ist ja auch das, was ich lange schon sage, dass das die beste Saison
Ja.
ist, um einen Umbruch zu machen, junge Spieler zu integrieren. Und
Absolut.
sollte das wirklich so sein, dass die Füchse damit gerechnet haben, dass keine Playdowns gespielt werden, dann war das ein grandioser Schachzug. Und wenn sie das jetzt dann nächstes Jahr ausbauen können, die an den Stellschrauben arbeiten, die dies Jahr nicht so funktioniert haben, dann stehen die nächstes Jahr, glaube ich, nicht unterm Strich.
Man ist es ja auch schon in der Lausitz gewohnt, dass man durchaus gegen einen möglichen Abstieg oder gegen Playdowns spielt. Also das ist jetzt nicht neu. Also es ist ja vielleicht anders als zum Beispiel Nachbarschaftsclub aus dem Sächsischen, zu dem wir gleich noch kurz kommen. Aber ich sage mal so, wenn es die Füchse schaffen, A, Powerplay zu verbessern und auch noch die Kontingentspieler, dass die sitzen, dann darf man sicherlich in der nächsten Saison mit ihnen rechnen, wenn sie die Jungs und gerade die jungen Spieler beisammenhalten. Dann sehe ich nicht schwarz für blau-gelb. Oder
Sie
gelb-blau.
ist nicht schwarz.
Schwor. Oh, der war gut.
Sorry, der war, ja.
Den musstest du machen.
Ja, der, ja, das war mein innerer Monk, der musste raus.
Ja, den musste raus.
Nee, du hast jetzt gerade die Kollegen aus Sachsen schon angesprochen, und zwar die Dresdner Eislöwen. Eins von vier Teams, was aufsteigen könnte, theoretisch. Allein wegen der Halle, aber die Lizenz nicht beantragt haben für dieses Jahr. Und jetzt haben sie heute am Aufnahmetag bekannt gegeben, dass Matthias Roos neuer Sportdirektor bei den Dresdner Eislöwen wird. Und das ist eine sehr, sehr interessante Personalie, weil wo kommt Roos denn her? Roos hat die Krefeld-Pinguine vor der, ja, vorm Bankrott gerettet. Krefeld war quasi eigentlich schon tot und dann hat Roos das Ganze noch rumgerissen und hat den Verein zumindest noch verkaufen können und Krefeld lebt. Also was sie machen, das sei jetzt mal hingestellt, aber zumindest gibt es den Standort noch. Und wenn du, also der hat Erfahrung, der war in Bad Nauheim schon, der hat Trainererfahrung, der weiß auch, auf was er bei einem Trainer achten muss, der kann vielleicht die Trainer noch mal besser verstehen, kann dann vielleicht die Spieler besser verpflichten, ne?
Ja.
Und den hast du jetzt halt als Sportdirektor.
Ja, die Aufgaben dürften vielfältig sein, wenn man sich weiterhin committet, mit Andy Brockmann weiterzuarbeiten. Dann geht es jetzt natürlich um das Thema Kaderplanung. Du hast es angesprochen, Bürgschaft in Richtung DEL. Ich finde das Stadion, das Eisstadion in Dresden sowieso sehr, sehr, sehr gut. Sie haben jetzt auch noch angekündigt, an den Standort weiter investieren zu wollen und dort eben die Energieverbund heißt, glaube ich, ja, der
Ja,
Sponsor. Jawohl,
Energieverbund.
Arena noch weiter auszubauen, zu professionalisieren. Das ist, sage ich jetzt mal, für den Standort natürlich ein super Zeichen. Die Nachwuchsarbeit ist auch mit Sternen genug bewertet worden. Also, ich sage mal, da ist jede Menge Potenzial im Sächsischen. Ja, gut, an der Sachsenmeisterschaft müssen sie noch arbeiten, aber anyway, ja. Gut, was der aktuelle Kader betrifft, da sage ich ganz oft über die Dresdner, ganz, ganz viele Solisten geben immer noch kein gutes Orchester. Ich glaube, daran muss man auch noch ein bisschen feilen. Sie haben sehr, sehr gute Einzelspieler. Aber auch da muss man sagen, zu einem erfolgreichen Team gehört halt auch eine erfolgreiche Defense. Und ich glaube, wenn sie das auch noch ein bisschen gewuppt kriegen, und das ist ja auch für die DL2, denke ich mal, ein gutes Signal, wenn du noch ein Team hast, was eine Bürgschaft hinterlegt und auch aufsteigen will. Das ist ja auch komplett für die Liga ein sehr wichtiges Zeichen.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, es war auch, die haben ganz bewusst für dieses Jahr keine Bürgschaft in der DEL hinterlegt,
Ja.
weil wir reden da jetzt für nächstes Jahr von 816.000 Euro. So, wenn du die dieses Jahr hinterlegt hättest und so die Saison abschneidest, das kann dir echt Schwierigkeiten bereiten hinten raus dann. Und so ist es jetzt, ja, jetzt haben sie im Endeffekt ein Jahr die goldene Ananas gesucht. In der Pressemitteilung steht drum, sie wollen den Umbruch. Ich glaube, der ist mit Ross definitiv, kann man den erwarten. Und dann vielleicht kommen die nächstes Jahr wie der Phönix aus der Asche und ärgern dann die anderen Teams, weil ich sehe die Dresdner tatsächlich, wenn die dann einen guten Kader haben, sehe ich die tatsächlich auch als Aufstiegskandidat, nicht nur, dass sie es könnten, sondern dann vielleicht auch sportlich. Und wenn man sich den, ich glaube, er hieß So geht Sächsisch Cup, vor der Saison anschaut, mit Riessersee war dabei, München war dabei und die Lausitzer Füchse waren mit dabei.
Absolut.
Da haben mir die Dresdner gut gefallen. Also ich habe da gerne zugeschaut, wie die Dresdner da die Spiele bestritten haben. Und dass sie dann so einbrechen, habe ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, weil das Spiel gegen München war, jetzt wo ich mir gedacht habe, okay, also die musst du auf dem Zettel haben und dass die dann aber so abschmieren, das kannst du nicht erwarten. Hast du ein paar Statistiken auf Lager oder soll ich mal raushauen?
Du bist mein Statistikmonster.
Ich bin dein Statistikmonster. Ja, man muss immer wieder ein bisschen scrollen, wenn man in den Statistiken Dresden finden will. Also, aber
Was nicht gut ist.
Überzahlspiel ist jetzt auch nicht berauschend mit 18,2, ist das viertschlechteste. Und Unterzahl sind sie halt das zweitschlechteste. Die verlieren ihre Spiele auf der Strafbank.
So wie auch die Heilbronner Falken, ja. Ja.
Obwohl, aber Heilbronn hat eine Unterzahl, also Penalty
Das
Killing
stimmt.
von 80 Prozent. Und
Das stimmt.
Dresden hat 74,6 und sind auf dem vorletzten Platz. Und Heilbronn, ja, gutes Mittelfeld.
Ja. Ja. Also hier ist aus meiner Sicht Stichwort Defensive auch die Torhüter auszunehmen. Helenius macht da einen guten Job und Vierecker als junger Spieler vor allen Dingen, den kannst du immer bringen. Der macht auch bis jetzt guten Eindruck aus meiner Sicht da. Aber, und das haben wir, glaube ich, auch schon in ganz, ganz vielen Folgen dieses Podcasts schon erwähnt, die Versäumnisse von seinem Vorgänger, also die von Herrn Roos, die gilt es auszumerzen. Also wenn ich jetzt ein Budget hätte von, sagen wir mal, 100.000 Euro für Spieler, ich würde die samt und sonders in die Verteidigung stecken. Weil die haben in der Offensive, ich sage das ganz oft, richtige Monster da stehen, die ich einfach auch gerne als Fan sehe. Also egal, ob es Philin ist oder Ranta ist, der einen Scoring-Touch hat, Knackstedt, der ein Monster ist, was entscheidende Spiele betrifft. Swinnen ist irre schnell. Aber das wundert mich schon, dass du aus so vielen Einzelkönnern so wenig machst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, jetzt ist die Frage, weil du ihn angesprochen hast, Jordan Knackstedt.
Ja.
Jetzt kommt Roos. Es heißt in der Pressemitteilung, es kommt ein Umbruch.
Ja.
Und das war mein erster Gedanke. Was passiert mit Knackstedt? Bleibt er in Dresden? Oder, ich meine, die Flirts, die waren
Aha.
heiß. Der wurde, der
Noppel.
hat, den haben sie eigentlich schon in Berlin unterschreiben sehen. Und dann hat er irgendwie an irgendwas gescheitert. Ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr noch mit dabei sein wird.
Ich bin ja jetzt nicht der Sportdirektor in Dresden. Wenn ich es jemals werden würde und ich würde einen Umbruch vollziehen wollen, dann suche ich mir sogenannte Ankerspieler und sage: Junge, um dich baue ich ein Team auf. Ich glaube, Knackstedt wäre so ein Spieler, um den du das bauen musst und dem du dann auch einfach signalisiert: Hey, du bist so wichtig für uns, für die Stadt. Wir zählen hier alle auf dich. Ohne dich geht hier nichts. Ich glaube, das ist einer, dem würde das nochmal einen riesigen Push geben. Ist natürlich die Frage, kann man es finanziell stemmen oder aber sagt er, nee, ich habe echt noch die Motivation, ich will noch mal gucken, dass ich eine Liga höher was wuppen kann. Das wissen wir nicht, aber ich an seiner Stelle würde sagen, okay, super, ich will da Teil davon sein, wenn wir angreifen. Aber ich bin ja nicht Jordan Knackstedt.
Nee, und vor allen Dingen bist du auch nicht der Sportdirektor.
Nee.
Vor allen Dingen, du sagst, wenn du der Sportdirektor wärst, ja, ich glaube, du würdest das in einem Interview aber auch nicht sagen, was du vorhast.
Nee, wäre schon schön blöd.
Ja, richtig. Also wäre ich jetzt genauso schlau, wie ich jetzt auch bin.
Ja.
Ja. Dann habe ich dich lieber als Podcast-Partner.
Siehste, dann lassen wir das einfach so stehen.
Da behalte ich dich einfach als Podcast-Partner.
Ja.
Und dann ist gut. So, und dann, ja, es ist mein Flop. Ich habe es die ganze Zeit als mein Top quasi gehabt, aber habe mir gedacht, nee, halt einfach den Mund, weil wenn du es sagst, dann passiert's. Und deswegen habe ich es nicht gesagt, aber es ist trotzdem passiert. Ja, Quarantäne der Heilbronner Falken, ein Verdachtsfall heißt es. Spieler abgesagt jetzt erstmal. Die müssen gucken, dass sie relativ zügig die Spiele nachgeholt kriegen. Sonst wird das relativ schwierig für die Heilbronner. Und die Bietigheimer wurden jetzt gestern auch verlegt, weil sie ja Derby gespielt haben. Okay. Und ja, wir wissen, wie schnell das passieren kann. Da sind die jetzt auch alle erstmal vorsichtshalber zum Testen gegangen. Genau.
Ja, und da gab es natürlich die Spielverlegung des Spiels gegen Kassel, wobei das aus meiner Sicht eine absolut richtige Entscheidung war. Positives Signal zu einem positiven Test oder vielleicht auch nicht. Proaktiv vor allen Dingen das zu verlegen, das denke ich war genau richtig. Aber das hat jetzt die sportliche Bedeutung gar nicht mal so fett bei Heilbronn. Kann das noch anders werden? Vor allen Dingen, das hat Ausmaße, die kannst du ohne Mathe-Diplom, kannst du die fast gar nicht greifen.
Ja, gut, also die erste, wir haben natürlich uns die Infos eingeholt, waren da natürlich heute nicht untätig. Variante 1, das wäre natürlich erstmal für alle, die in Mathe meistens Kreide holen waren, die einfachste. Heilbronn kriegt bis zum Wochenende eine spielfähige Mannschaft zusammen. Das heißt, 9 Feldspieler und ein Torwart.
Korrekt.
Gut, ob du jetzt mit 9 Feldspielern und einem Torwart spielen möchtest.
Geht übel aus in der Regel.
Das sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Ich meine, Tölz macht das quasi eigentlich die ganze Zeit. Tölz spielt mit teilweise nur 2 Reihen.
Ja, und quasi einem Torwart, weil Huwe hat nicht viel gespielt dieses Jahr.
Nee, Huwe hat fast nicht gespielt. Nee. Ich glaube, ein Drittel hat er gespielt, kann das sein?
Nee, ich glaube, das ist einmal reingekommen, ja.
Ich glaube, ein Drittel hat er.
Ja. Für die Statistik.
Ah, aber von Franz Repp lernen ist auch nicht die schlechteste Variante.
Nein, nein, nein.
Genau, so können sie dann am Wochenende antreten und dann zeitnah das Nachholspiel gegen Dresden. Dann sind alle Spiele absolviert. Dann braucht man keinen Punktequotienten, dann geht es auf die normalen Punkte und gut ist. Dann hast du da, brauchst nicht auf die Quotelung umgehen. So, Variante 2.
Jetzt wird spannend.
Genau, jetzt wird spannend und wenn wir da irgendwelche Mathe-Studenten haben, ihr seid wahrscheinlich die Einzigen, die das jetzt verstehen. Heilbronn geht komplett in Quarantäne und schafft es bis zum 20.04. nicht die Spiele der Hauptrunde nachzuholen. Dann wird auf die Quotientenregel, also Punkte pro Spiel, umgestellt. Dann hätten sie 1,3878 Punkte. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre Ravensburg damit durch. Die wären in den Playoffs safe drin. Weil das Spiel, also das letzte Spiel wäre Ravensburg gegen Heilbronn. Das wäre ein direktes Duell und da passiert dann auch nichts mehr. So, wenn Heilbronn jetzt in Quarantäne geht und auf Quotientenregelung umgestellt wird, hätte Krimitschau 73 Punkte aus 52 Spielen.
Würden sie benötigen.
Genau. Bräuchten 73 Punkte aus 52 Spielen. Die müssen also aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte holen. Das heißt, zweimal gewinnen und eine Overtime-Niederlage. Oder zwei Overtime-Siege und ein regulärer Sieg. Sonst geht's nicht.
Und das wäre natürlich auch bitter für die anderen Mannschaften, die dann noch drum kämpfen, wenn es so ausgehen würde. Gegebenenfalls bei dieser Variante, die du ansprichst, müsste Heilbronn vielleicht ja sogar noch länger in Quarantäne, würde damit quasi, wenn sie sich so qualifizieren, Spiel 1 von einem möglichen Viertelfinale abschenken. Und das ist in der Best-of-5-Serie schon ein dickes Pfund.
Ja, wenn du in der Best-of-5-Serie das erste direkt mal am grünen Tisch quasi verlierst, dann ist es schwer. Aber es ist natürlich jetzt auch generell, ich wünsche es keinem in der jetzigen Situation nochmal in Quarantäne zu, also A, wünsche ich es niemandem in Quarantäne zu müssen. Thomas, wir haben vorher vor der Sendung darüber gesprochen, dass ich ja selber auch in Quarantäne war 4 Wochen. Ich wünsche es A, generell keinem in Quarantäne zu gehen, aber jetzt in der Situation, Alter, wie ärgerlich ist das? Vor allen Dingen, Heilbronn hat jetzt echt einen Lauf gehabt.
Ja, absolut, die sind on fire. Also auch das Spiel, was sie am Wochenende das Derby verloren haben zu Hause, das ist eins von den Spielen, wenn man das gesehen hat, A, von der Menge an den Toren, B, vom Unterhaltungsspiel. wo du beiden Mannschaften eigentlich wünschst, naja, hoffentlich geht es in Overtime. Erstens können wir das Spiel noch länger angucken. Zweitens hat jeder mindestens einen Punkt verdient. Und wir haben es letzte Woche angesprochen, Blut, Schweiß und Tränen für Heilbronn. Die Mentalität scheint angekommen zu sein. Und die sind gerade echt im Flow. Und wenn du die jetzt erstmal raussetzt und die dann wieder kalt starten lässt, und dann haben sie ja auch noch, Stichwort Ravensburg, am Wochenende noch ein direktes Duell gegeneinander. Jetzt gehen wir davon aus, Sport, es dürfen beide Mannschaften auf dem Eis stehen. Sie bringen genug aufs Eis. Und dann spielst du so ein entscheidendes Duell. Also das könnte noch spannend werden.
Ja, aber es wäre, also tatsächlich würde ich es lieber sehen, dass das auf dem Eis ausgetragen wird. Gerade Heilbronn gegen Ravensburg. Ja, das wäre ein Herzschlagfinale gewesen. Und dass jetzt da, sorry für die Ausdrucksweise, der beschissene Virus da jetzt halt den ganzen Eishockeyfans wieder die Party klaut. Ja, deswegen ist das ganze Konstrukt mit den Quarantäne, mit der Quarantäne und den verlegten Spielen einfach mein Flop. Das ist einfach eine Flop-Situation für alle. Und wenn irgendjemand die Playoffs nicht erreicht, dann soll es bitte auf sportlicher Basis passieren und nicht wegen irgendwelchen Quarantänemaßnahmen und Quotientenregel und Pipapo. Ich meine, Krimitschau spielt eine Megasaison. Die spielen eine Megasaison und wenn es auf die Punkteregelung rumgeht, ja, dann stehen die mit dem Rücken zur Wand.
Ja, vor allen Dingen, du hast ja angesprochen, 7 Punkte, 3 Spiele, gerade bei dem Restprogramm, das ist jetzt auch kein Zuckerschlecken. Ja, und sie kommen ja mit einem wenigen Rückenwind vom Wochenende, nachdem sie ja quasi das Sachsen-Derby noch verloren haben. Und das kommen wir jetzt zu meinem Flop des Tages. Nicht, dass sie das Sachsen-Derby verloren haben, aber sie spielten ja in diesem Veteranen-Outfit. Das an sich fand ich marketingstechnisch eine gute Sache, finde es auch sozial gut, dass man kriegsdienende Soldaten, wie auch immer, damit ehrt. Was ich allerdings sehr gewöhnungsbedürftig fand, ich hoffe, das nimmt mir keiner übel, ist den Coach Richer da in kompletter Kampfmontur an der Bande zu sehen. Also das fand ich schon ein bisschen sehr strange. Also ich mag ihn wirklich als Typ. Der ist immer impulsiv, der ist mit dem Herzen dabei und wie man sieht, identifiziert er sich voll mit dem Team, mit der Ausrichtung und wollte sich aus meiner Sicht vielleicht hier auch ein bisschen auch als Players-Coach geben, aber das war für mich auch als Zivi zu viel des Guten. Deswegen mein Flop der Woche.
Aber jetzt musst du das auch nochmal anders betrachten. Ich meine, die spielen um die Playoffs oder sie kämpfen um die Playoffs und da ist dann die Brücke zu dem Outfit. Das ist nicht nur eine Marketingstrategie, das verkörpern die jetzt gerade. Das ist der Kampf um die Playoffs. Die wollen unbedingt in die Endrunde. Die wollen mit Blut, Schweiß und Tränen und Herzblut da alles reingeben und dann musst du solche, du musst alles probieren. Wenn sie und dann ziehst du auch mal so einen Trainingsanzug an und läufst dann mit der Bomberjacke auf der Bande rum.
Wenn sie im nächsten Spiel dann nicht mit einer Hannibal Lecter-Maske aufs Feld kommen, ist alles okay. Dann geht's noch. nicht nur meckern, wo es einen Flop gibt, gibt es auch einen Top. Top der Woche schon zum zweiten Mal in Folge. Letzte Woche war schon was aus dem Thema Landshut, diesmal auch. Kollege Zach O'Brien schießt die Oberschwaben aus Ravensburg in sämtliche Puzzleteile. Ich glaube, den habe ich jetzt schon ganz oft gebracht, aber der wird nie zu alt. 4 Tore schießt er in einem Spiel und einen von 2 entscheidenden Shootout-Treffern versenkt er auch noch. Also ich glaube, der ist absoluter Albtraum in Ravensburg. Aber die Leistung auf dem Eis zu bringen, ich ziehe meinen imaginären Hut und werfe ihn aufs Eis bis nach Landshut, also falls er jemals da ankommt, für Hattrick plus noch die anderen 2 Buden, absolut sehenswert.
So, und dann
jetzt
kommen wir zu meinem Top. Da fahren wir gar nicht weiter. Also eigentlich fahren wir gar nicht, weil wir bleiben in Landshut und das ist die Vertragsverlängerung von Markus Power. Jetzt schauen wir mal kurz auf den Kader. Leif Karlsson als Trainer verlängert, Robin Weihager, Marco Pfleger, Blacky Schwarz und Markus Power. So, und wo ein Markus Power spielt, jeder, der das ein bisschen verfolgt hat, ist ein Zach O'Brien nicht weit entfernt. So, jetzt, das ist jetzt einfache Mathematik. Wenn du weißt, Power hat verlängert, dann wird das wahrscheinlich nicht lange dauern, dass O'Brien auch verlängert. Außer da passiert jetzt was ganz Seltsames, das will man ja nie ausschließen. Aber ich glaube, so wird es kommen, dass O'Brien auch verlängert. Ja, und dann haben die Pfleger O'Brien und Power mit Schwarz und Weihager in der Defensive. Wenn du das jetzt mal als Reihe 1, als Starting 6 nimmst, ciao, kannst da willst du in der DL2 direkt wieder vom Eis gehen, weil da weißt du ganz genau, wenn du da keinen guten Tag hast, dann schießen die dich in Grund und Boden.
Ja, das ist ja fast schon ein All-Star-Team.
Ja, ja, das kannst du in der DEL2 dann so schon sagen. Aber ich frage mich wirklich, aber ich wohne ja in Bayern. Mal gucken, wenn jetzt dann Lockdown irgendwann mal wieder rum ist, dann mal nach Landshut fahren, dann mal gucken, wo da die Ölquelle ist. Das muss ich mal gucken, vielleicht kann ich mir da was abzapfen.
Ein Scheich? Nein. Keine Scheichs in Bayern.
Al-Ulrich M. Önes, oder? Ja. Das ist der einzigste Scheich in Bayern, den ich kenne.
Ich glaube, Uli H. aus M. mag doch gar kein Eishockey. Der mag nur Basketball.
Das ist möglich. Das ist möglich, dass der kein Eishockey mag.
Aber der sollte sich gedulden und in rund einer Woche zu den Playoffs einschalten. Dann weiß er, was das für ein geiler Sport ist. Und um die Brücke nochmal zu schlagen, vielleicht habe ich bis dahin ja auch einen Bart. Aber das sieht der Podcast-Hörer ja nicht.
Ja, und vielleicht habe ich mich bis dahin mal rasiert.
Ja, siehst du gleich
nicht. wir wollen noch kurz was nachreichen natürlich, weil wir haben jetzt auf die Flugsverbotsliste geschaut. Und jetzt hat, während andere in den Zug steigen, gucken wir nochmal in unser Flugzeug und schauen zum Abschluss der Sendung nochmal in unsere Business Class rein, wer da so drin sitzt. Wir hatten es gesagt, also Kassel, Tölz, Freiburg, Bietigheim, alles alter Hut. Frankfurt muss man erwähnen, fix mit dabei, Kaufbeuern fix mit dabei und jetzt sind es noch die Kollegen aus Ravensburg, Heilbronn und Grimmitschau, die da die 2 Playoff-Plätze noch ausspielen. Und wenn du anschaust, Grimmitschau hat 66 Punkte und Ravensburg hat 72 Punkte. Wenn es jetzt nicht um die Quotientenregelung geht und Ravensburg die beiden Spiele verliert und Grimmitschau alle 3 Spiele gewinnt, ich meine, wir reden da von 12 Punkten, dann sind die da relativ gut an Ravensburg vorbei und dann vielleicht noch gewinnt Heilbronn seine 3 Spiele oder zumindest 2 davon und sind dann auch an Ravensburg vorbei und auf einmal haben sie im Sommer viel Zeit zum Puzzeln.
Darf man gar nicht drüber nachdenken. Man darf gar nicht drüber nachdenken.
Ja, aber da gibt's ja genug Beschäftigung dann.
Ja, ich glaube, das Ravensburger Spieleland hat dann vielleicht auch wieder geöffnet, wenn der Brückenlockdown vorbei ist.
Ja, geh weiter damit. Mach mal einen Deckel zu.
Deckel zu. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Mach's gut.